Wir betrachten das alles, Routing, Switching, Wireless und auch die ganzen Komponenten dazu, als eine einheitliche Gesamtlösungsstruktur bezüglich Security, Daten, Priorität, Datenmenge und so weiter.
Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der IT-Komplizen. Heute darf ich wieder meinen Kollegen, den Osman, begrüßen. Servus, Osman.
Servus zusammen.
Grüß dich. Du, wer die vorherigen Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben, vielleicht nicht gehört hat, würde sich bestimmt dafür interessieren, was du bei uns bei Comstore machst.
Ja, für diejenigen, die mich nicht gut kennen oder überhaupt nicht kennen, mein Name ist Osman Sübjeci. Ich bin über 4 Jahre bei der Comstore jetzt, bin Solution Architect und zwar für Enterprise Networking, das heißt also Routing, Switching, Wireless, IoT, Meraki, Network Management und alles, was dazu gehört, also mehr die Technik, da bin ich dafür zuständig.
Das ist die perfekte Überleitung zu Reklame in eigener Sache. Wir beide haben uns mal über den Wi-Fi-Standard oder WLAN-Standard Wi-Fi 7 unterhalten und haben dabei geschildert, wie sich diese Technologie entwickelt hat. Das ist ja nicht die einzige kabellose Technologie, die heute im Einsatz ist. Aber es gibt viele und die zeichnen sich auch aus. Kannst du nochmal einen Überblick für die Hörer geben, was es da eigentlich noch so gibt und warum wir eigentlich jetzt eine Anzahl an Wireless-Technologien haben, die viele Funktionen übernehmen können?
Ja, es gibt Drahtlos-Technik, gibt es schon über 100 Jahre. Mhm. Und das hat sich im Laufe der Zeit natürlich etabliert. Das eine wurde dann wieder eingestampft, das andere hat sich weiterentwickelt. Und wie wir alle wissen, es gibt für verschiedenste Anwendungen verschiedenste Technik natürlich. Das eine ist weitreichend, geht über die ganzen Planeten. Das andere geht nur ein paar Zentimeter, ein paar Millimeter, je nachdem, was man so braucht. Und es gibt inzwischen eben hauptsächlich Wi-Fi-Technik. Es ist genau das, was wir hauptsächlich im PC-Umfeld und so weiter kennen. Mhm. Und da werden wir jetzt heute noch mal die Erweiterungen etwas beleuchten.
Ja, ich kann mich noch an mein erstes Ericsson Tandy erinnern mit der ersten Bluetooth-Schnittstelle 1. irgendwas, was das war. Und da gab es auch noch Infrarot-Schnittstellen. Das ist zum Beispiel eine der Rest-in-Peace-Lösungen, die es heutzutage zumindest nach meiner Kenntnis nicht mehr im breiten Einsatz gibt. Ja, um dabei zu bleiben, was unser Tagesgeschäft ist, das Thema Wi-Fi, WLAN, gibt es ja auch sehr stark, nicht mehr nur in dem Büroumfeld, wo wir es vermeintlich alle herkennen. Also Wi-Fi ist ja richtig erfolgreich geworden durch die Notebooks und die Smartphones und die Tablets, also die Endgeräte, die wir Nutzer haben. Aber es geht ja noch viel weiter darüber hinaus.
Das ist richtig, ja. In den ganzen Zeiträumen, die wir jetzt genannt haben, ist ja im Hintergrund, das vielleicht der private Nutzer gar nicht so richtig mitkriegt, ist ja im Industrieumfeld und auch viele anderen Sachen. Also man spricht allgemein vom IoT, Internet of Things, also bewusst Things. Also man bezeichnet es einfach nicht mehr so genau, sondern man sagt einfach, das sind Dinge, die im Internet sein können. Und das hat sich mitentwickelt. Und je nach Anforderung, je nach Möglichkeiten, muss man dazu sagen, hat sich einiges dazu entwickelt. Das geht teilweise in den privaten Bereich rein, aber auch in den Industriebereich, wie beispielsweise Kühlschrank oder wenn ich an meinen Fernseher denke oder viele aktuelle Fernseher seit 10 Jahren sind die internetfähig. Ohne Internet geht der Fernseher überhaupt nicht. Dann natürlich auch, ja, ganz wichtig ist ja, dass sich die ganze Hardware oder die ganzen Komponenten auch preisattraktiv geworden sind, weil einfach Massenware unterwegs ist. Und deshalb kann man sich das auch leisten, im Consumer-Bereich oder auch in anderen Bereichen das zu implementieren.
Absolut. Also wenn man sich heute standardmäßig zum Beispiel, keine Ahnung, Küchengeräte ansieht, mindestens jedes dritte hat Wireless-Technologien integriert, ob es nun ein Ofen, der Kühlschrank, den du gerade erwähnt hast, oder vielleicht auch der Saugroboter ist, alles Wireless verbunden, alles standardisiert und sieht man ja auch ganz einfach, muss sich nur auf seinem Router angucken, wie viele Geräte verbunden sind und davon sind Endbenutzer-Endgeräte, also siehe Tablet oder Smartphone, vielleicht nur noch ein Drittel, während es früher noch 80% waren. Also das hat sich auf jeden Fall deutlich entwickelt. Ist denn Wireless LAN, also Wi-Fi, eigentlich die Standardtechnologie im IoT-Umfeld geworden? Weil vielleicht gab es ja auch mal andere Ideen.
Richtig. Es gab natürlich auch verschiedene andere Techniken, die man ja so entwickelt hat, ausprobiert hat, aus der Praxis raus. Das eine, wie gesagt, hat sich dann vielleicht nicht so positiv herausgestellt und andere Techniken, wie zum Beispiel Infrarotschnittstelle, das ist so ziemlich verschwunden. Und je nachdem, was sich bewährt hat, das wird natürlich weiterentwickelt und weiter implementiert. Und da gibt es unter anderem Wi-Fi, ist ja die Bezeichnung für eben eine Drahtlostechnik, die in einem bestimmten Frequenzbereich unterwegs ist und viele Endgeräte genau dieses sogenannte Wi-Fi nutzen.
Wenn wir mal von dem privaten Umfeld, also keine Ahnung, Tablet, Notebook, Smartphone, was es da alles so gibt, vielleicht sogar Smartwatch, Fitness-Tracker, sonst irgendwas oder digitale Wagen, mal weggehen. Ich meine, das gibt es ja auch im professionellen Bereich. Also keine Ahnung, Preisschilder, Kameras, Smart-Building-Komponenten. Also das ist auch nicht nur in dem privaten Umfeld, sondern halt auch im Unternehmensumfeld wesentlich mehr geworden.
Ja, IoT ist eigentlich mehr im Industrieumfeld. Also das IoT im Privatumfeld ist zwar, ich würde sagen, so ein ganz vielleicht abwertend, flapsig gesprochen, ist ein Abfallprodukt, aber das meiste wird natürlich für die Industrie entwickelt und weiterentwickelt. Und wenn man sich überlegt, dass in der Industrie die Sachen viel langlebiger angelegt werden, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre teilweise, und so nach und nach die Industrie-Sachen, egal ob jetzt im Bergbau, in der Chemie, sonst irgendwo, so nach und nach mit IoT-Geräten, die wireless-fähig sind, ersetzt werden, ist das ein Riesenmarkt und natürlich auch ein Riesenpotenzial an Entwicklungsmöglichkeiten und viele Einsatzmöglichkeiten.
Und was das Besondere ist, dass das sich ja alles in einem und demselben Netz abspielt. Also man macht einmal ein Wireless-Netzwerk auf mit der entsprechenden Dichte der Produkte und dann kann man wirklich viele verschiedene Anforderungen gleichzeitig damit lösen. Also ich weiß nicht, man könnte als Beispiel wahrscheinlich, weiß ich nicht, so ein Event beispielsweise oder Stadion oder sowas.
Genau, also IoT im Stadium ist, ich sage jetzt mal, die kleinere Anwendung, aber es gibt wirklich tolle Anwendungen, wo man das Wireless IoT sehr gut einsetzen kann, das also für alle Beteiligten Mehrwert bringt, wie zum Beispiel Bergbau, das gefällt mir persönlich ganz gut. Bergbau ist ja ziemlich viel Dreck, ziemlich viel sage ich mal, Belastung für die Gesundheit und. Und natürlich auch Gefahren, weil wenn da irgendwas passiert, sind die Leute da etliche Meter unter der Erde. Und das ist inzwischen so, dass die Maschinen unter Tage führerlos arbeiten. Das heißt also, derjenige, der diese Maschine führt, den Bagger, den Bohrer steuert, der sitzt oben irgendwo in einem relativ einfachen bzw. bequemen, komfortablen Büro und lenkt unten seine Maschine. Und das sind so Vorteile, die man eben mit IoT realisieren kann oder realisiert hat. Und natürlich auch viele Sachen, wie du sagst, im Stadion ist ja so, dass ungefähr, ich weiß nicht, 70.000, 80.000 Zuschauer beim Fußballspiel gleichzeitig Selfies an die Lieben zu Hause posten wollen oder vielleicht irgendwie vom Konkurrenzspiel das Ergebnis runterladen wollen. Und derjenige, der dort seine Würstchen und sein Bier verkauft, der ist auch wireless-mäßig unterwegs, der hat ja auch nicht immer drahtgebundene Möglichkeiten und da passiert dann ganz viel im IoT-Umfeld.
Okay, ein Beispiel dafür ist ja auch die Kartenzahlungsterminals, die jeder mit sich führt, da der vielleicht mal durch die Reihen im Stadion geht und vielleicht Brezen oder was weiß ich was verkauft. Genau das, also der kommerzielle und der private Ansatz werden sauber getrennt und sicher, aber halt komplett gleichzeitig verwendet. Was unterscheidet denn diese Umgebungen eigentlich voneinander? Also professionell, IoT und benutzerbasierte?
IoT-Umgebung ist ganz typisch richtige schwere Anwendung, also wie zum Beispiel Temperaturen. Man muss sich vorstellen, IoT-Umgebung ist richtig mit etlichen Minusgraden, also vielleicht im Polarmeer oder so. Oder vielleicht richtig, wo es richtig heiß ist, also nicht so komfortabel wie im Büro. Also Produktionsumgebung kann man sich ja vorstellen. Da sind also keine 23, 24 Grad, sondern das geht dann teilweise 70, 80, auch noch mehr Grade. Und das kann man nur mit Wireless-Anforderungen erfüllen. Natürlich die Raumbedingungen allgemein, ob jetzt Staub und sonst irgendwas passiert. Dann die Wartung ist ja entsprechend wichtig, weil so ein Gerät wird ja irgendwann mal installiert und man hat nur bestimmte Zeitspanne, um das Gerät zu warten. Ansonsten darf man vielleicht in das Feld gar nicht rein. Man denkt mal, so eine chemische Anlage, die ist also mit explosiven Gasen oder in der Wüste, wo die Leute Erdöl rausbohren. Dann wird das Feld einfach strategisch richtig abgetrennt. Da darf keiner mehr rein aus gefährlichen Gründen. Und da darf man bloß in einem bestimmten Zeitslot, und zwar nicht jede Woche, sondern das wird einmal gemacht und dann die nächsten paar Monate, paar Jahre, darf dann keiner mehr rein. Und das sind so Anforderungen, die genau für IoT erfüllt werden. Oder natürlich auch physische Sicherheit. Also da werden Kameras aufgestellt, dass zum Beispiel keiner irgendwie in der Chemieanlage rumläuft, ohne dass er das machen darf oder aus Versehen. Dann natürlich, die Bedienung sollte einfach sein, weil man kann sich nicht leisten, dass man im IoT-Umfeld lauter IT-Spezialisten hat, zusätzlich zu den Fachleuten, die eben für Chemie, für sonst irgendwas zuständig sind. Das ist natürlich auch eine extra Anforderung. Und was viele unterschätzen bei diesen ganzen Bedingungen, die Langlebigkeit. Also die Investition für den Kunden muss langlebig sein. Vor allem im Industriebereich sind die Zyklen wesentlich länger als zum Beispiel in einer einfachen Büroumgebung. Also da kann man ja sagen, alle 3 Jahre, alle 5 Jahre bekommt man einen neuen PC oder Laptop und sein Smartphone. In der Industrie ist das wesentlich länger. Da geht es dann um 20 Jahre, 30 Jahre. Das heißt also, einmal eingerichtet, muss das 20 Jahre funktionieren. Und das Beispiel, wo du vorher gesagt hast, mit den Preisschildern, das Preisschild muss ja auch sehr lange leben. Das heißt also, etliche Jahre am besten. Und die Batterie soll nicht also jede zweite Woche dann ausgewechselt werden. Das sind also wirklich ganz extreme Bedingungen, die IoT-Geräte erfüllen, beziehungsweise mit diesem IoT-Wireless umgesetzt werden.
Jetzt, so wie du das ansprichst, wäre ja die Tendenz, die ich mir als Produzent solcher Lösungen überlegen würde, ist entweder ich bin nur in einem dieser Bereiche aktiv, also ich mache jetzt nur zum Beispiel die Netzwerke für Büroumgebungen, während andere sich eher auf die OT- oder IoT-Umgebungen konzentrieren. Das führt wieder dazu, dass man vielleicht verschiedene Management-Plattformen hat, weil das eben, wie du sagst, unterschiedliche Anforderungen, vielleicht auch mit unterschiedlichen Produkten gelöst werden. Aber die Frage ist, wie gehen denn die Hersteller, im Speziellen auch der Hersteller, den wir beide ja hauptsächlich machen, Cisco, damit um, dass es diese verschiedenen Anforderungen, vielleicht verschiedenen Produkte gibt, die Kunden aber möglichst einfache Verwaltung haben wollen?
Die Anforderungen sind ähnlich, also nicht hundertprozentig gleich, aber sehr ähnlich. Das heißt, das hat man sehr früh erkannt. Man hat es allerdings nicht technisch umsetzen können, aber so Hersteller wie Cisco sagen, okay, wir machen Wireless seit vielen, vielen Jahren und haben festgestellt, IoT-Wireless ist ja ziemlich ähnlich. Nicht hundertprozentig, aber ähnlich. Und deshalb haben sie einfach vernünftigerweise bei der Entwicklung Hardware, Software vieles aus der Basis genommen, weil ja vieles einfach so funktioniert und natürlich ein paar Sachen dann zusätzlich angepasst für die IoT-Raumumgebung oder sonstigen Anforderungen. Und deshalb die paar Access Points zum Beispiel, die sind aus dem gleichen Stamm raus entwickelt worden.
Serie oder so.
Genau, aus der gleichen Serie. Die haben quasi die gleiche Basissoftware, die Grundsoftware, die Kernsoftware ist die gleiche. Und nur bestimmte Kleinigkeiten sind angepasst, bestimmte Module. Und bei der Hardware ist ähnlich. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel ein Access Point nehmen für Büroumgebung, das kann man mit für die Entwicklung mit relativ wenig Aufwand für eine raue Umgebung feintunen. Das heißt also, man macht ein richtig massives Gehäuse außenrum, das vielleicht gasgeschützt ist, das viel Hitze aushält, vielleicht die Innereien, also die Chipsätze, viel mehr Temperatur aushalten und. Und somit hat man wirklich mit weniger Aufwand, wesentlich weniger Aufwand, eine große Palette für viele Anwendungen und hat dann auch den Vorteil für den Kunden bei der Implementation, aber auch bei der Wartung, beim Betrieb einigermaßen einheitliche Oberfläche zu haben. Und somit hat der Kunde den Vorteil, dass er sowohl in seinem Büro als auch in seiner IoT-Umgebung das gleiche Management hat, nahezu die gleiche Software, die nahezu ja, alles Mögliche einheitlich macht und somit sich sehr viel so Material und Software an Wartungspersonal spart.
Okay, das heißt, die Technologie, also Layer 1 im OSI-Modell besprochen, ist die Wi-Fi-Technologie und von dort aus gesehen werden verschiedene Teilbereiche über vielleicht mal spezielle Access Points in speziellen Gehäusen oder vielleicht externen Gehäusen gemacht, aber es sollte möglichst einheitlich zur Verfügung gestellt werden. Und das Ziel ist, alles einheitlich zu machen, auch weil es natürlich für die Sicherheitsanforderungen beider Netze einfacher ist, beides auf dieselbe Weise abzusichern, gehe ich jetzt mal schwer davon aus.
Genau, das ist eins der großen Vorteile, dass man zum Beispiel bei der Sicherheit, so also eine Art Hubschrauberperspektive, einfach so nicht Bit für Bit oder kleinweise seine Sicherheit oder seine sogenannte Security aufbaut, sondern wirklich im Gesamtumfeld. Und jeder Punkt ist dann sicher implementiert und somit hat man in vielen Bereichen, also sowohl im Büro als auch im IoT-Umfeld, einfach die einheitliche Sicherheit gewährleistet.
Jetzt ist es ja so, wenn die Einsatzzwecke sich unterscheiden für Wireless-Technologien, so zum Beispiel die ganzen Sensoren, von denen auch Cisco mit Meraki ein paar im Portfolio hat, aber zum Beispiel auch Fahrzeuge, egal ob es jetzt irgendwie Fahrzeuge à la PKW sind, zum Beispiel Einzelpersonentransportfahrzeuge oder Mehrpersonentransportfahrzeuge, wie zum Beispiel Züge oder sowas, dann bekommt ja das Thema Sicherheit auch eine ganz andere Bedeutung, weil am Ende des Tages, wenn sowas nicht funktioniert und irgendetwas liegen bleibt, ist der Effekt, der daraus entsteht, vielleicht will jetzt niemandem vorgreifen, aber größer, als wenn man mit seinem Notebook gerade nicht die neuesten E-Mails runterladen kann. Und wir haben ja schon mal in der vorherigen Episode, wo wir über Security gesprochen haben, in dem Fall konkret mit Britta Patti über Sassi, die uns damals über Sicherheitslücken bei diesen OT-Geräten erzählt hat. Wie kann man das denn absichern? Also wenn das sozusagen der wireless Teilnehmer das Sicherheitsrisiko ist.
Das ist natürlich klar. IoT, hatten wir schon gesagt, hat wesentlich höhere Ansprüche, sowohl für die Physik als auch für die anderen Komponenten, wesentlich höhere Ansprüche. Das heißt, hier hat man zusätzlich auf bestehenden Wireless-Komponenten, Techniken, einfach was draufgelegt, also so eine Art Overlay-Technik. Das heißt, die Ausfallsicherheit wird gewährleistet. Das heißt also, ein Ausfall ist nahezu unmöglich. Wir wissen ja, wenn man mit seinem Laptop vielleicht in irgendeine Ecke rumläuft, wo die Signalstärke nicht so toll ist, dann bricht es ab. Das gibt es bei IoT Wireless überhaupt nicht. Das heißt, es wird so abgesichert, dass es über mehrere Access Points mehrfach abgesichert ist, dass kein Abbruch stattfindet. Bezüglich Security wird auch wesentlich mehr Technik eingesetzt, also sowohl Hardware als auch die Softwaretechnik. Und somit kann nur beispielsweise nur eine autorisierte Kraft bzw. ein Gerät sich in das Netz einloggen oder wird ständig überwacht, wie zum Beispiel bei den Fließbändern, dass also nicht zwischendurch jemand vielleicht ja sich da einhackt oder aus Versehen irgendwas stört. Also da wird dann wesentlich mehr auf bestehende draufgelegt. Und deshalb gibt es auch viele Komponenten, die genau für IoT Wireless gewährleisten.
Okay, die dann auch höhere Zuverlässigkeit haben, weil ja Produktionsanlagen und Ähnliches dazu hängen. Du hast Datendurchsatzgarantien, das sind noch so ein Punkt. Redundanzen natürlich, weil umso wichtiger, umso mehr muss man für Redundanz sorgen und so weiter. Das sind alles so Punkte. Kannst du nochmal zusammenfassen, welche Anforderungen an Wireless diese OT-Umgebungen bieten, die man vielleicht im Kopf oder schon mal gehört haben sollte, wenn man sich darüber unterhält?
Für IoT ist ganz wichtig, dass man erstmal eine garantierte Latenzzeit hat. Also das darf nicht die Verzögerung irgendwie einen bestimmten Sekunden, beziehungsweise beim IoT geht es um Millisekunden, überschreiten. Das ist garantiert. Das ist so wie beim Kabel, wenn man sagt, das ist ein reserviertes Kabel, da gibt es keine Verzögerung. Dann die Daten werden erkannt und priorisiert. Das heißt also, Daten, die wichtiger sind als vielleicht andere Daten, wo man also sagt, okay, wenn das Ding mal 2 Sekunden später ankommt, ist auch nicht schlimm, aber wichtige Produktionsdaten, denke mal dran an Chemie, wenn man die irgendwas zusammenschüttet und wenn das irgendwie ein paar Sekunden später in den gleichen Behälter reinläuft, dann funktioniert der Prozess überhaupt nicht. Das ist ganz wichtig. Das wird gemacht. Also die Daten werden priorisiert. Dann Redundanz, hatte ich schon gesagt, ist wichtig, dass egal was passiert links und rechts, es ist immer ganz viel Reserve dabei, um über Kommunikation nicht zu stören. Dann für Wireless. Wir wissen ja alle, im Äther darf jeder rumfunken in den bestimmten Bereichen. Wenn da Störungen reinkommen, das kann man ja vorher nicht erahnen. Da kommt dann vielleicht irgendein Radarstrahl vorbei oder vielleicht irgendeine große Maschine, die sehr viel Störsignale macht. Oder vielleicht ein Schweißroboter, der ja über den ganzen Frequenzband da spukt. Das wird alles intelligenzmäßig, also wirklich mit sehr viel KI auch unterstützt. Das wird intelligent die Frequenz ausgewählt und entsprechend auch Reservefrequenzen vorgehalten, um das störungsfrei ablaufen zu lassen. Und natürlich auch Angriffserkennung. Das heißt also, wenn jemand vielleicht von außen über Wireless versucht reinzukommen, das wird dann mit vielen Mechanismen unterbunden. Also erstmal erkannt natürlich, unterbunden und entsprechend isoliert und so weiter.
Genau, das funktioniert aber auch nur, wenn man den Übergang zum ganzheitlichen Netzwerk schaffen kann, also sowohl aus Management- als auch aus Sicherheitsperspektive, dass man über die Grenzen der Kabellos-Technologie hinaus, auch in die verkabelte Welt, eben entsprechende Sicherheitsmechanismen hat und dass auch die Konfiguration eben möglichst einheitlich ist, um auch Migrationen, also Bewegungen zwischen Kabel- und Nicht-Kabel-Produkten zu gewährleisten und halt von der Zuverlässigkeit her, dass es da keine unterschiedlichen Funktionalitäten gibt zwischen diesen Welten.
Richtig. Also wir betrachten das, also wir als die Tisco-Leute, und wir betrachten das alles, Routing, Switching, Wireless und auch die ganzen Komponenten dazu, als eine einheitliche Gesamtlösungsstruktur. Das heißt also, die Struktur wird bezüglich Security, Daten, Priorität, Datenmenge und so weiter als eins betrachtet, weil dem User oder dem Gerät ist eigentlich egal, wenn er von A nach B kommuniziert, ob das über Wireless geht oder über Draht oder sonst irgendwie oder ob das jemand vielleicht die Daten rüberträgt mit seinem Korb, sondern er will das gesichert und einfach in einer bestimmten Zeit rübertransportiert haben. Und so ist es für uns auch ganz wichtig, dass es eine Gesamtlösung gibt, Gesamtbetrachtung. Und in der Praxis, wenn jemand nur ein Teil vielleicht feintunet oder verbessert, das ist nur die halbe Wahrheit, weil wenn er zum Beispiel die Wireless-Struktur verbessert und Switching vielleicht außen vor lässt oder Routing vielleicht gar nicht so betrachtet, dann hat er eigentlich ja nur zufällig irgendwas gemacht und nicht die Gesamtlösung verbessert.
Jetzt gibt's ja auch noch Wireless-Technologien, die speziell für hohe Zuverlässigkeiten entwickelt werden. Da hat Cisco auch was, was aber auch ein Industriestandard ist, wenn ich nicht ganz falsch liege.
Noch nicht ganz. Und zwar Cisco hat vor vielen, vielen Jahren eine Firma dazugekauft, die das sogenannte URWB entwickelt hat. Das heißt also ultra reliable, also wirklich reliable, also zuverlässig und zwar ultra reliable Wireless Backhaul. Das ist nichts anderes als für diejenigen, die vielleicht mit Technik mehr zu unterwegs sind. Das MPLS-Protokoll, also Multiprotokoll Label Switching heißt es. Da muss man sagen, für einen Laien, da wird einfach eine Strecke, ein Pfad einfach reserviert vorab. Und da passiert außerdem Datenverkehr, das man reserviert hat und wirklich für sich selber beanspruchen kann, nichts anderes. Und das ist jetzt im Wireless-Umfeld der Fall. Also man hat einfach die Techniken aus früheren Jahren wie Point-to-Point oder Point-to-Multipoint-Protokoll und Voice-over-IP-Protokolle einfach genommen und gesagt, da gibt es ganz gute Erfahrungen oder die ganze Technik ist ja schon lange entwickelt und bis aufs Detail runter implementiert. Das nehmen wir einfach und implementieren das in das Wireless rein. Und das Ganze heißt eben URWB bei Cisco. Das wird wahrscheinlich dann ein Standard werden, aber bei Cisco gibt es auch seit Jahren schon sehr gute Einsätze aus der Praxis raus. Und da ist genau sind diese Anforderungen umgesetzt, wie zum Beispiel, dass man eine Latenzzeit unter 10 Millisekunden garantiert. Dann die nahtlose Übergabe zwischen den Access Points, also es gibt in der Praxis Übergaben von, die Reichweite ist von 600 bis 800 Meter, kann man sich vorstellen, so ein Containerbahnhof oder Containerhafen, wo halt wirklich die ganzen autonomen Fahrzeuge diese Container transportieren. Die können genau mit diesen Mitteln selbstständig über 800 Meter Reichweite hin und her transportiert werden. Hohe Stabilität bei Funkstörern natürlich, kann man sich vorstellen, bei so einem Containerhafen, was da alles rumfunkt, also vom Radar angefangen über sonstige schwere Maschinen. Da werden also ständig irgendwie Funkfrequenzen gestört bzw. umgeleitet. Und natürlich, was ganz wichtig ist, die hohen Datenraten, also bis zu 500 Megabit pro Sekunde ist garantiert. Das heißt also, wenn jemand sagt, ich habe eine Applikation, die braucht so und so viel, dann kann man das wirklich mit diesen URWB-Techniken garantieren. Und das ist genau das, was IoT eben braucht.
Du hast jetzt schon ein Beispiel mit einem Containerhafen gegeben. Hast du noch andere Beispiele, wo so eine Technologie das Richtige sein könnte?
Ja, es gibt also auch in der Praxis, also das, was ich erzähle, ist nicht nur Theorie, sondern es gibt weltweit auch Beispiele, die schon lange umgesetzt sind mit dieser URWB-Technik, wie zum Beispiel Züge, die, ja, es gibt in Asien Züge, die fahren ja 350 Kilometer pro Stunde. Da wird das umgesetzt, also da sind wirklich bei den Zügen URWB-Antennen angebracht und auch Geräte. Da ist also bis zu 350 Kilometer pro Stunde gewährleistet, dass die Verbindung nicht abbricht. Dann gibt es zum Beispiel ein Projekt, das wurde auch schon umgesetzt. Da werden also über wirklich super großen Bereich über 200.000 Kameras damit installiert und gemonitort und auch natürlich die Datenmenge in bestimmten Systemen eingespeist. Also richtige Überwachungskameras über einen riesen Bereich und vieles mehr. Also das ist alles auch schon in der Praxis umgesetzt seit Jahren.
Und was könnte es dann noch an weiteren Einsatzbereichen geben in der OT-Welt, wo du sagst, da sollte man an so URWB vielleicht auch mal denken?
Also ganz typische Beispiele sind Transportwesen, also LKW-Flotten, Busflotten, dann diese selbstfahrenden Geräte oder Roboter oder Fahrzeuge, die in Lager oder vielleicht in Containerhäfen selbstständig rumfahren. Dann der typische Bahnverkehr, also wirklich Züge, die mit Hochgeschwindigkeit, mit 300 Sachen, durch die Gegend fahren und zwar ziemlich große Strecken. Die werden also auf der ganzen Strecke, die ohne Unterbrechung und weiter kommunikationsmäßig nicht nur für die Fahrgäste, sondern natürlich hauptsächlich für die Fahrzeugführer in der Kommunikation gehalten. Dann sogenannte Smart Cities. Smart Cities heißt wirklich Städte oder Stadtteile, wo vieles genau mit diesen URWB-Techniken umgesetzt wird. Wie zum Beispiel, man kann ja nicht überall Kabel ziehen, sondern man setzt einfach auf diese Lampen, genau diese Access Points und kann dann eben zusätzliche Überwachungskameras, dann Kommunikations-Hotspots und vieles implementieren. Dann, was mir ganz gut gefällt persönlich, im Bergbau, wo die Leute wirklich ganz normal in ihrem Büro sitzen und die Maschine unten Tagebau steuern. Das ist ganz toll. Mhm. Dann typische Produktionsanlagen, wo es wirklich gefährlich ist, dass da jemand rumläuft. Also Chemie, Gas und ja, so weiter.
Staub,
und
was auch immer.
Staub, alles mögliche. Also gibt es ja ganz viele Industrieanlagen, wo es einfach nicht nur die Anforderungen von der Physik her, sondern auch für die Gefahr sehr hoch ist. Da kann man eben genau das machen. Dann autonome Fahrzeuge, hatte ich schon genannt, und typischerweise Robotik. Also wirklich die Roboter, die am Fließband irgendwas zusammenbauen, irgendwas zusammenschweißen. Das kann man genau mit diesen URWB-Techniken schön in die Kommunikation mit reinziehen. Und somit hat man sowohl die Sensoren als auch die Aktoren an den Robotern dran und hat dann keine Unterbrechung oder garantiert die Kommunikation, sodass also so ein Roboter massiv wenig ausfällt als früher. Weil früher, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, musste ja wirklich jemand hingehen, den Roboter ausschalten, die Produktion steht still. Und das ist jetzt alles nicht der Fall.
Mhm.
Und das sind genau diese Vorteile, um das Ganze umzusetzen. Und ja.
Ja, so schließt sich dann der Kreis auch zu der Einleitung. Also wir haben in der Einleitung nochmal gesagt, Wireless-Technologien gibt es ja viele, gibt es auch schon seit langer Zeit, haben aber an der einen oder anderen Stelle noch an der Zuverlässigkeit, an der Bandbreite oder am Einsatzzweck noch eine Herausforderung gehabt. Da wurde einerseits der Wi-Fi-Standard ständig weiterentwickelt, das haben wir in unserem anderen Podcast beschrieben. Was wir heute nochmal erklärt haben, ist, dass die Einsatzzwecke und auch Endgeräte immer mehr werden und die Anforderungen damit auch viel bunter werden und wir da zum Beispiel Access Points benötigen, die in speziellen Umgebungen weiter funktionieren können. Das Thema Zuverlässigkeit hast du gesagt, das Thema Bandbreite, das Thema bis zu welcher Geschwindigkeit sich ein Objekt bewegen darf, ohne Einfluss auf die Wireless-Verbindung zu haben. Und all das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass zum Beispiel auch die Technologie Mobilfunk am Anfang ja auch nur, siehe C-Netz in Deutschland, für Mobilfunktelefone gedacht war und heute auch ganz andere Einsatzzwecke erfüllt, weil es in manchen Situationen sogar ein Alternativprodukt zum Wireless ist. Und wichtig ist, dass die Technologien sich weiterentwickeln, damit neue Anschlussmöglichkeiten sich ergeben und das Ganze muss halt immer im Kontext der zentralen Verwaltung und der Sicherheitsinfrastruktur betrachtet werden, egal ob ich jetzt ein Anbieter oder ein Veranstalter von Events bin oder ob ich jetzt, wie du es gerne gesagt hast, die Bergbaufirma bin. Das sind alles Einsatzgebiete. Um da nochmal eine Frage zu stellen, wenn du heute von heute aus nach vorne schaust, welche Rolle wird Wireless denn in den nächsten Jahren in diesen Umgebungen, also sowohl Enterprise, also normale Netzwerkumgebungen, als auch in den OT-Umgebungen spielen?
Also meiner Meinung nach wird es sicher mehr werden, weil wir haben ja seit 2-3 Jahren schon mehr Wireless-Endgeräte im Internet als drahtgebundene und es wird massiv noch wachsen. Und vor allem denke ich daran, dass im Industrieumfeld, nachdem ja diese Langlebigkeit so nach und nach wieder ersetzt wird, also nicht die Langlebigkeit, sondern die Geräte nach einer sehr langen Zeit ersetzt werden, werden bei der nächsten Gelegenheit sicher die Wireless-Geräte ins Spiel kommen und werden durch die altmodischen, drahtgebundenen Geräte ersetzt werden. Und somit bringt es für viele Vorteile, als natürlich auch mehr Security rein, weil es einfach neue Technik ist und auch im gesamten Umfeld das Ganze betrachtet wird und somit der Kunde sich leichter tut, sowohl seine Enterprise-Umgebung, also seine normale Wireless-Umgebung, als auch seine Industrie-Umgebung zusammenzubringen. Deshalb glaube ich, dass der Wireless-Anteil massiv zunehmen wird.
Ja, und natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass es ja immer noch, also zum Beispiel in mobiler Telefonie noch Standards gibt, die nebenher laufen, DECT beispielsweise, der ja auch seine Berechtigung hat, oder eben auch in anderen Bereichen noch andere Funktechnologien eingesetzt werden, die durch Wireless durchaus ersetzt werden können. Ich denke da nur an Gesundheitswesen, wo Wireless schon eine sehr hohe Verbreitung hat, manchmal aber noch physikalisch voneinander separiert wird, weil es die Sicherheitsanforderungen erfüllen und da kann man natürlich mit Weiterentwicklung auch hier Sorge tragen, dass die Systeme logisch voneinander getrennt werden, man aber weniger Hardware-Komponenten einsetzen muss. Und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, die man einsetzen kann. Vielen lieben Dank für die Teilnahme, Osman.
Gerne.
Und um das dem Publikum auch noch näher zu bringen, wir können nicht nur drüber reden, wir können auch handeln, indem wir zum Beispiel Designs für Wireless-Umgebungen machen, Proof of Concepts, Proof of Values machen, um zu verstehen, ob Wireless eine Technologie sein kann, die vielleicht einen Einsatzzweck erfüllt, der heute noch nicht mit Wireless realisiert wird. Und ganz klar, das Thema Wireless-Design erfordert Expertenwissen und das haben wir eben bei unserem Unternehmen. Vielen lieben Dank, Osman, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Servus.
Das waren die IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.